Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Hallöchen, Hallöchen zu einem ganz neuen Format. Ich bin schon ganz gespannt, nämlich der Staffing-Fakten- und Flurfunk-Podcast. Oh mein Gott, das sagst dreimal ganz schnell hintereinander, ohne dich zu versprechen. Aber ich bin sehr aufgeregt und freue mich und sage dann danke an André, der auch hier sein wird für diese Folge und alle nächsten Folgen, weil du hast mich tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert. Aber wir erzählen gleich mal, wie es dazu kam. Erstmal hallo André.
Hallo Simone, danke, dass ich da sein darf.
Nein, my home is your castle oder andersrum. Du bist immer herzlich willkommen.
Schön,
genau.
Ich glaube, es ist ja mein fünfter Auftritt ja jetzt bei dir, oder?
Der fünfte, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt. Ist das so?
Ich denke.
Ja, also dann auch nochmal der...
Im Gegensatz zu dir zähle ich die Termine, wo ich mit dir zusammentreffe.
Das ist jetzt auch der Startpunkt für Much, Much More to Come, weil wir uns tatsächlich gedacht haben, dass wir ein regelmäßiges Format etablieren, was die Entwicklung der Staffing-Industrie beleuchtet. Und da finde ich ja auch echt, André, Respekt. Es war eigentlich so Start von allem, dass ich dich total bewundere für den monatlichen... Ja, Report oder wie soll man sagen, die monatliche Marktlage in der Staffing-Industrie, die du immer mit sehr, sehr viel Liebe, Zeit und Muße ausarbeitest. Und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, es kann doch nicht sein, dass die nur in Anführungsstrichen auf LinkedIn und im Newsletter von EBSCO existiert, sondern das muss man doch noch weiter rausbringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch mehr Leute interessiert als die auf LinkedIn folgen und im Newsletter integriert sind. Und das war so der Gedankengang, dass wir daraus einfach ein regelmäßiges Podcast-Format machen, zusammen mit anderen Ideen und Informationen, die für unsere Zuhörer interessant sein könnten, oder?
Genau.
Genau.
Im Endeffekt geht's um Zahlen, Daten, Fakten und noch das Menschliche dazu. Und schon ist das Format erklärt, würde ich sagen.
Und wir wollen auch ein bisschen Flurfunk, eigentlich so ein bisschen Gossip, wobei wir dann auch gucken müssen, wir sind ja doch beide sehr, wie soll man sagen, sehr auf Zahlen, Daten, Fakten fokussierte Menschen und eigentlich ja gar nicht so eine Waschweibe, aber vielleicht ein bisschen Waschweib macht auch dann der Inhalt, macht dann auch den Inhalt ein bisschen interessanter. Also wenn ihr da...
Hier die Aufforderung an die Hörenden, wenn ihr Flurfunk habt, streut es gerne ein.
Das sollte ich gerade sagen.
Wir versuchen es dann zu erwähnen.
wir werden es auch inkognito verwenden, die Inhalte. Aber wenn noch mehr am Markt sind und dann irgendwie Flurfunk uns zutragen, dann wird's natürlich auch noch interessanter und unterhaltsamer. Also es kann sein, dass diese Folge vielleicht erstmal so ein bisschen ruckelt, wir müssen uns so ein bisschen eingrooven, aber ihr habt sicherlich Verständnis.
Kein Problem.
André, hast du sowieso Verständnis, du machst das so locker aus der Hüfte.
Easy peasy. Ja, danke für die Worte, Simone. Vielleicht kann ich dann noch den Rahmen dazu geben. Im Endeffekt mache ich in meiner Verbandsrolle nichts anderes, als das umzusetzen, was mich immer genervt hat in meinen 16 Jahren als Geschäftsführer in einer Staffing-Firma, was es so nicht gibt. Und meine englischen Investoren haben immer gefragt, wie ist denn die Marktlage in Deutschland? Und dann musste man sich so auf Information-Snippets verlassen. Ich fand das immer sehr unzureichend. Mhm. Und ich meine, wir haben ja die Messe, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber dieser Fakten, Daten, Zahlen, Daten, Fakten, Newsletter war eine Sache, die mir immer gefehlt hat. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal ein Newsletter bei ABSCO. Mein erster, habe ich nochmal geschaut, war Januar 2022. Mhm. Und dann kam immer mehr Marktlage dazu. Und in dem Format, wie er jetzt auf LinkedIn gepostet ist, gab es den das erste Mal so umfangreich Oktober 23. Mhm. Und jetzt den Podcast mit dir Februar 25. Also alle 1,5 Jahre tut sich da was. Mhm. Mal schauen, was in den nächsten 1,5 Jahren da so passiert.
Eine neue Evolutionsstufe sozusagen.
Genau. Und ganz witzig, muss ich da erzählen, sonst wird vielleicht jetzt auch der eine oder andere hören. Es gibt Leute, die schreiben mir, wenn der Erscheinungsdatum später ist, wie er normalerweise ist, die schreiben mir, André, wieso ist der Newsletter noch nicht draußen? Ich habe ein Board-Meeting. Und dann schreibe ich so zurück, ja, sag mal, bist du eigentlich ABSCO-Mitglied? Also das drehende und das lachende und das weinende Auge ist,
ja,
das kostet sehr viel Zeit, diesen Content zu erstellen. Ich mache das vorrangig für Mitgliedsunternehmen und auch für Unternehmen, die uns kennenlernen wollen und nicht unbedingt für die Unternehmen, die das gerne umsonst konsumieren. Also hiermit auch nochmal der Aufruf, wenn es dir gefällt, unterstützen den Content durch Teilnehmen und nicht einfach durch Mitlesen.
Ja, finde ich mega, mega wichtig. Schön, dass du es auch nochmal sagst, weil dieser Vorteil für den Verband oder Vorteile für den Verband erschließen sich für viele einfach nicht so unmittelbar. Und das ist definitiv auch etwas, das muss ja bezahlt werden. Die Zeit, die du dir nimmst, dich dahinzusetzen und wie gesagt, diesen doch sehr umfangreichen Report zusammenzuschreiben, dir Gedanken zu machen, Empfehlungen abzuleiten, auch zu referenzieren zu Entwicklungen im letzten Jahr. Das muss eben alles bezahlt werden, ne? Und wenn dann jemand eben auch das darauf wartet und uns zum Board-Meeting mitnimmt und darauf Entscheidungen trifft, umso wichtiger das auch zu unterstützen. Wie sagte doch neulich auch jemand in einer doch etwas längeren Sprachnachricht, seitdem er herausgefunden hat, dass man nicht mit dem Daumen auf der Aufnahmetaste bleiben muss, wenn man WhatsApp-Nachrichten schickt. Time to give back. Aber gut.
Da hätten wir unseren ersten Flurfunk. Das war natürlich ich.
Ach so.
Und der Tipp kam natürlich von der Simone.
Ja, Hashtag wusstest du eigentlich, wahrscheinlich wusstest du es, dass man in WhatsApp Sprachnachrichten schicken kann, ohne dass du die ganze Zeit mit dem Daumen draufbleiben musst. Du tust einfach nur auf das Mikrofonsymbol und schiebst es leicht hoch und dann nimmt es auf, ohne dass du draufbleiben musst.
Ja, weil ich habe mir immer gedacht, ich fahre immer so Strecke St. Gallen München oder St. Gallen Berlin sehr häufig und die Simone spricht mir da immer 4,5 Minuten Sprachnachricht drauf.
Nein.
Und ich denke mir so, was hat die nichts Besseres zu tun, als mit dem Finger auf der Sprachnachricht rumzulaufen, mir da rein zu texten. Und dann habe ich mal versucht, 2,5 Minuten zurückzutexten. Höchst gefährlich. A96, 180 mit dem Daumen auf der Sprachnachricht drauf. Und dann bekam ich die Antwort von Simone, das ist ja einfach nach hochschieben und dann kann man unbegrenzt sprechen, auch wenn es ein bisschen unhöflich ist, den Leuten unbegrenzt auf die Sprachnachricht zu sprechen, finde ich.
Naja, deswegen aber wir sprechen ja sowieso nur relevant. Ja.
Nur relevant.
Mit zunehmendem Alter zahlt sich dieser Tipp noch mehr aus, weil man trifft ja dann auch irgendwann diese Aufnahmetaste nicht mehr mit dem Daumen, wenn die Augen nicht mehr so scharf stellen. Aber egal, das soll ja jetzt auch keine Apothekenrundschau werden mit Tipps leichter altern oder so, sondern es soll ja jetzt wirklich auch die Marktlage der Staffing-Industrie beleuchten. Und du hast jetzt vorhin auch angedeutet, André, dass es immer so schwierig war, auch abzuleiten, wie sieht denn der Markt eigentlich aus? Ne? Normalerweise beantwortet man das ja subjektiv so auch von dem, was man selbst so wahrnimmt. Also jammern viele, sieht schlecht aus. Jammern nicht so viele, sieht's gut aus. Aber was sind denn so Elemente oder Kennzahlen, die du für deine regelmäßige Betrachtung in Erwägung ziehst oder beobachtest?
Genauso wie mein Newsletter geschrieben ist, es gibt halt bestimmte Parameter, die sind auf der Industrie- oder Deutschland-Ebene anzusiedeln. Und dann gibt es Unternehmen, die sich Kennzahlen, die sich runterbrechen lassen auf unsere Branche und dann natürlich noch Skill oder Bereich fokussiert. Und eigentlich so hat meine Arbeit angefangen, dass ich immer, wenn ich irgendwas gesehen habe, jemand, der Zahlen und Daten und Fakten liefert, dass ich mir das angefangen habe zusammenzusuchen. Mittlerweile habe ich so ein 12, 13, 14, 15 Quellen, wo ich die Daten zusammentrage. Ich mache ja keine Daten selbst, leider noch nicht so viel. Ich würde ich gerne machen, wenn ich das Geld hätte. Aber das sind ja alles Daten, die ich verwerte und in Kontext bringe.
Und was sind das jetzt konkret für Daten? Vielleicht wollen wir da mal einsteigen, auch in den Review von Januar. Dann kannst du es eigentlich auch ganz gut verknüpfen, welche Sachen du da immer anschaust.
Ja, also es gibt von der Bundesagentur für Arbeit gibt es natürlich Konjunkturdaten, es gibt Zeitarbeitsdaten, es gibt andere Staffing-Firmen, zum Beispiel der Fachkräfteindex von Hays, den man mal anschauen sollte. Andere Verbände wie der BDU, der über Beratung spricht, der GVPR, der über Zeitarbeit spricht. Es gibt IFO-Konjunkturperspektiven, die über die alle Branchen, aber auch unsere Branche sprechen. Es gibt andere Branchenfacts. Alle möglichen, natürlich Indeed. Indeed ist eine sehr gute Quelle für Perm-Daten, weil die ja über die Stellenanzeigen gehen. Unterschiedliche Arbeitskreise, Arbeitskreis-Interim-Management, you name it, hört nie auf.
Genau, aber SRI. Lass doch mal ganz konkret jetzt in die Zahlen reingehen. Ne? Du hast ja gesagt, okay, es gibt eine Vakanzrate, Arbeitslosenquote, das ist das, was du beleuchtest. Beverage-Kurve war ein Schlagwort, was du auch genannt hattest. Was mir jetzt ad hoc erstmal nichts gesagt hat, aber wie sieht die Lage in der Nation aus, in der Staffing-Nation?
Ja, kommt drauf an, würde der BWLer sagen, aber in der Tendenz eher negativ getrübt. Also es gibt ja die Die eine Zahl oder Ausdruck, den habe ich auch so nicht gekannt. Die Deutsche Bank ist ja bei uns auch Trusted Partner und die stellen mir immer den Konturreport zur Verfügung. Und das ist diese Beveridge-Kurve, wo man auf eine Abfolge die Vakanzrate und die Arbeitslosenquote in Zusammenhang setzt. Und in meinem Newsletter von Oktober ist, glaube ich, das Schaubild dazu geschafft. Das muss man unbedingt mal anschauen, damit man das versteht. Und dann sieht man halt, wie es zusammenhängt und wo es Trendentwicklung gibt und wann der Bereich einer konjunkturellen Krise anfängt und wann einfach Wirtschaftszyklen positiv oder negativ sich auswirken. Und es ist ja die Grundfrage, sind wir in der konjunkturellen Abkühlung, was ganz normal ist, Motor springt an und aus, oder sind wir in einer Krise und wir steuern steil auf eine Krise zu, weil Vakanzrate runtergeht, Arbeitslosenquote hochgeht und dieser Beveridge-Koeffizient oder Kurve zeigt dann halt nach unten. Also da mal gerne Oktober anschauen. Da ist diese Beveridge-Kurve von der Deutschen Bank angebracht. Finde ich sehr interessant, weil es dieses subjektive bisschen wegnimmt und objektivere auf der Gesamtlage schafft. Das hat jetzt immer noch, wenn jetzt jemand irgendwie im Bereich Finance arbeitet oder Accounting, ist das für den jetzt weniger relevant, weil der Skill funktioniert sehr gut. Das schauen wir uns ja später an. Aber gesamtwirtschaftlich ist es ja wichtig, wenn man jetzt im großen Staffing-Unternehmen wie Hays oder Michael Page arbeitet, diese Zahl zu kennen.
Okay. Und jetzt hast du schon die Großen genannt. Also die geben ja dann auch mit ihren Entwicklungen eine entsprechende Richtung vor.
Genau, je nachdem, welcher Geschäftsbereich, glaube ich, bei denen der Fokus ist, kann man unterschiedliche Sachen ablesen. Michael Page ist klassisch für mich aus der Wahrnehmung immer ein sehr starkes Perm-Unternehmen gewesen, auch wenn die mittlerweile ANÜ und Freiberuflichkeit machen. Hays ist eher stark freiberuflich, später in ANÜ, weniger im Perm. Und dementsprechend reagieren die natürlich stärker oder weniger stark auf bestimmte Entwicklungen. Und die Entwicklung, und das ist eine Statistik von der IFO, die IFO-Konjunkturperspektiven, die zeigen uns die gesamte Entwicklung in der Staffing-Branche auf. Und den führe ich auch immer wieder gern an, den Graph, weil man da einfach sieht, so diese quartalsbedingten Nuancen. Also man sieht immer, dass vom Dezember auf Januar es immer einen Abschwung gibt. Das Jahresendgeschäft, das flaut ab. Und dann gibt es oft so einen kleinen Revival zum Ende Q1, Q2. Das kommt unterschiedlich. Also kann man von der Chartdynamik davon ausgehen, dass Ähnliches wieder dieses Jahr passieren wird. Natürlich gibt es andere externe Faktoren wie Bundestagswahl. Wenn die jetzt komplett in die Hose geht, kann es natürlich als externer Faktor so einen Chart dann maßgeblich beeinflussen. Und dann kommt es ganz anders wie prognostiziert.
Aber du hast ja jetzt so die Großen genannt. Und wenn ich jetzt auf die Charts schaue, du hast ja auch im letzten oder in diesem aktuellen Report zwei Vergleiche gemacht, also Q4 24 zu Q4 23, also Jahresende, und dann nochmal Ende Q2 24 und 23. Und da waren ja doch einige große Unternehmen mit signifikanten Einbußen, allen voran ja Robert Half, die ja vom Net Income jeweils immer weit über 30%, fast 40% eingebußt haben. Da fragt man sich ja, wo soll das noch hingehen?
Genau. Und da ist es ganz wichtig, das ist eine ganz wichtige Sache zu verstehen. Börsenkonnotierte Unternehmen berichten oft im Year-to-Year. Das heißt, das Vormonat oder Vorquartal wird mit dem Vormonat oder Vorquartal vom letzten Jahr verglichen.
Ja.
Und jetzt muss man unsere Branche in den zeitlichen Zusammenhang stehen. Wir hatten 2022 bis Mitte 2023, vielleicht Ende, je nachdem, bei welchen Skill man ist, unsere goldene Post-Corona-Zeit. Ja, das heißt, 2023 war eine starke Zahl. 2024 zu 23 Year-to-Year ist natürlich stark abnehmend. Also vor allem in den Top-Line-Numbers wie Revenue, also Umsatz, oder Deckungsbeitrag, Gross-Profit. Aber die Zahlen sind ja relativ subjektiv, wenn man ein gutes Jahr 2023 mit 24 vergleicht. Relevant für uns, und da müssen wir drauf gucken, wenn wir jetzt das Q2 und das Q3 mit dem Q2 oder Q3 von 2024 vergleichen, weil dann vergleichen wir ein schlechtes Jahr mit einem relativ schlechten Jahr. Und wenn die Zahlen da massiv abstürzen, dann ist es ein sehr schlechter Indikator. Also wenn wir Year on Year 2025 wieder abnehmen, dann ist es ein sehr schlechter Indikator, weil wir dann haben wir keinen keine Konsolidierung am Boden geschafft, sondern geht es weiter abwärts, weiter in Richtung Krise. Und jetzt kommt es noch dazu, und das ist das Warning Signal am Ende des Tages. Was bleibt am Ende des Tages übrig? Der EBIT oder Net Income steht da, weil ich das die Daten aus der SAE habe, englischsprachig. Und da sieht man halt, dass der Net Income hier und hier sich anders entwickelt, und zwar schlechter entwickelt als der Revenue und der Profit. Und das ist halt so ein Warnzeichen, dass die großen Staffing-Unternehmen, und da habe ich zwei Hypothesen aufgestellt, gibt es vielleicht noch eine dritte oder eine vierte, entweder sehr viel Geld in R&D jetzt gerade investieren, so wie S3 beispielsweise, was dafür eine Auswirkung dafür haben kann. Aber ich habe auch gehört, es gibt eine andere Auswirkung. Da können wir gleich drüber diskutieren, über den Gossip. Oder sie haben es halt nicht schnell geschafft, ihre Kosten abzubauen und haben deswegen in den EBIT reingegessen und haben deswegen den Net Income abgebaut. Und dann wird es halt richtig gefährlich. Also ich bin Geschäftsführer gewesen, ich habe ein PE, VC als Investor gehabt, und wenn die nicht mehr ihren Return on Investment bekommen, wenn die nicht mehr ihre 15-20% bekommen, dann werden die richtig sauer. Und wenn die richtig sauer werden, dann geht der Druck los. Und Druck ist oft top-down, gell?
Ja, wobei es natürlich auch mal ganz gut ist, wenn irgendwie so ein bisschen Druck von oben kommt, weil das ja dann auch die Möglichkeit gibt, mal wieder Veränderungen anzuschieben. Ne? Also ja, wenn ich dann teilweise eben auch in Trainings bin, und ich habe das auch schon im letzten Jahr gesagt und denke mir das eigentlich auch schon seit wirklich langer Zeit, wie einfach unsere Branche teilweise noch das Geld verdient, ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ja, und ich hatte erst heute wieder auch eine Rückmeldung gehabt von jemandem, der im Internal Recruiting ist, der regelmäßig Anrufe auch von Personalberatern empfängt, der sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie unterirdisch die Calls teilweise sind, wie lieb und wie lieblos und ohne Kreativität. Und da möchte man meinen, dass eigentlich ja der Markt immer noch so sonnig ist wie vor ein paar Jahren. Also es ist natürlich immer so eine Sache, ne? Also du hörst jetzt diesen Podcast, lieber Podcasthörer und liebe Podcasthörerin, und es mag sich jetzt vielleicht gerade nicht so gut anhören, aber das sind jetzt halt einfach mal Fakten. Die Fakten an sich sind weder schlecht noch gut. Ja, die Frage ist ja, wie du das Ganze bewertest und was man draus macht. Und
immer so.
Da glaube ich, ist auch wichtig, dass man dann auch nochmal so ein bisschen drüber spricht, was können wir denn jetzt aus den Informationen machen? Gibt's denn jetzt noch irgendwas, was du auch zum Zahlenmaterial oder zur Marktsituation jetzt ganz allgemein noch erwähnen möchtest, oder sollen wir uns dann mal angucken, ANÜ, PV, Contracting, wie ist die Lage in den einzelnen Bereichen?
Also, wenn wir ein bisschen über Flurfunk und Markt zu sprechen, dann können wir gerne mal bei S3 einsteigen. Mhm. Da können wir die Chartentwicklung gerne auch in die Shownotes vielleicht reinpacken, liebe Simone. Mhm. Weil das ist schon eine interessante Entwicklung gewesen. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen im FSTI 200, also das ist eine Zusammenfassung von 200 Börsenwerten, war das die größte Abwertung in der Geschichte dieses Indexes mit 37% Kursverlust vom Börsenwert von S3 zum 12. Dezember, also Ende des Jahres. Und wenn wir schon über Hays gesprochen haben, habe ich in meinem Newsletter auch geschrieben, Simone, Hays ist jetzt eine Bank. Mhm. Das ist vielleicht ein interessanter Flurfunk. Mhm. Finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Was hältst du davon?
Ja, also letzten Endes geht es ja darum zu überlegen, wie können wir auch in der aktuellen Zeit uns so verändern, dass wir Kunden noch mehr an uns binden und dass man halt auch mehr ja Umsatzpotenziale generiert. Ne? Und da ist halt so das neue Geschäftsmodell oder dieser Bereich, der da zur Verfügung gestellt wird, dass man eben auch Zahlungsabwicklung dann übernimmt und damit natürlich nochmal mehr an den Kunden ranrückt, ist natürlich dann auch eine gute Geschichte, ne?
Ja, ist ein tolles Modell, gab es in der Industrie ja auch schon. Wenn ich mich erinnere, wir waren einer der großen Lieferanten bei Siemens im Offshore-Bereich und Siemens Financial Services ist so ein Business Unit von Siemens gewesen. Die haben ja auch ein Factoring für ihre eigenen Rechnungen, also die Dienstleister an Siemens schreibt, angeboten und sozusagen über die interne Bank ein Factoring angeboten. Und so macht es quasi jetzt Hays auch. Hays hat eine Banklizenz, das heißt, sie können Factoring anbieten. Das heißt, wenn du jetzt gerade in einem Hays MSP drin bist und CVs zur Verfügung stellst für Arbeitnehmerüberlassung, ja, kannst du quasi dort in der Zukunft, insofern es dann anbietet, das weiß ich nicht, dann auch die auf die Factoring-Dienstleistung von Hays zurückgreifen. Und damit wird Hays halt eine Bank oder ist eine Bank und hebt da, wie du richtig sagst, auf der einen Seite differenziert sich die Hays gegenüber den anderen Marktplänen im MSP- und APO-Bereich. Eher im MSP, APO gibt's, ist es wahrscheinlich nicht ganz so interessant, weil es ja um Festanstellungsvermittlung geht. Differenziert sich da massiv zu den anderen Anbietern und kriegt auch noch eine viel tiefere Wertschöpfungskette zu allen Beteiligten. Also Geniestreich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall ein smarter Move und eine doch sehr kreative Beantwortung der Frage, wie können wir uns denn doch noch agiler an den Markt anpassen und einfach mehr Umsatzpotenziale heben? Dass du ja auch in deinem Report drauf verwiesen, dass es natürlich auch gerade in der aktuellen Zeit wichtig ist, flexibel zu bleiben, ja, und zu reflektieren, bin ich denn eigentlich noch im richtigen Skill oder in der richtigen Branche?
Ja.
Oder muss ich da was verändern? Also muss ich eventuell meinen Fokus wechseln oder muss ich vielleicht sogar komplett neue Geschäftsmodelle aufsetzen? Neben diesem Thema von Hays, was würdest du denn, also ja, ganz viele Fragen eigentlich, aber ist es überhaupt eine Option, tatsächlich ein komplett neues Geschäftsmodell aufzumachen? Und ist eigentlich eine andere Frage, aber irgendwie möglicherweise damit auch verknüpft. Welche Möglichkeiten gibt es denn für ein klassisches zum Beispiel Contracting, Personalvermittlungsunternehmen oder Festanstellungs-, Personalvermittlungsunternehmen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder Teile noch mit hinzuzunehmen? Das ist ja dann doch eine interessante Frage, ne? Wenn man nicht alles irgendwie, alle Eier in one basket schmeißen möchte.
Ich glaube, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Die Limitation ist höchstwahrscheinlich die Vorstellungskraft der Beteiligten im Prozess. Ja, also
ja.
Wenn ich mal ein Beispiel, kommt mir jetzt so gerade durch den Kopf, weil ich vorhin mit dem Richard Goldhahn, den du auch gut kennst, telefoniert habe. Die sind, kommen ja aus dem Immobilienbereich. Ja, also Kobold.
Ja,
weißt du, wen ich meine. Und die haben vor 2 Jahren entschlossen, weil sie die Entwicklung gesehen haben, dass es global Richtung Renewable Energies geht, in dieses Windthema zu investieren und haben richtig viel Geld in die Hand genommen und haben sich da Teams und Unternehmen zusammengekauft, um in den Bereich zu investieren. Und habe vorhin mit ihm telefoniert, wie läuft 2024, mega Erfolg gewesen, 2 Jahre am Markt und schieben schon richtig viel Net Fee Income. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Nummer, die Zahl sagen darf, aber läuft richtig gut. Und warum? Weil jemand die unternehmerische Entscheidung getroffen hat und da investiert hat. Natürlich jetzt auf der Couch sitzen, am Sonntagabend irgendwie Tatort zu gucken und sagen, mein Leben soll jetzt anders werden, aber nichts zu machen, wird wahrscheinlich im höchstwahrscheinlichen Fall keine Veränderung herbeiführen. Also na gut, man kann alles
viele
machen.
Haben halt auch, viele haben halt auch gedacht, na, der Kelch geht an mir vorbei, das wird schon wieder alles gut werden, na, aber das funktioniert ein paar Mal und dann irgendwann funktioniert halt dann nicht mehr, ne? Also man kann eben auch nicht nur warten. Aber bei denen wäre es ja dann so gewesen, dass sie praktisch das Bestehende angepasst haben, dass sie einen neuen Markt entwickelt haben. Wenn man jetzt in komplett neuen Geschäftsmodellen denkt, dann ist natürlich auch immer die Überlegung oder ein Ansatz für die Überlegung wäre ja dann auch zu schauen, wenn Personal gerade nicht gefragt wird, weil Unternehmen eher auf die Kosten schauen. Was könnte man denn dann den Kunden anbieten, was ihnen gerade bei dieser Bewegung hilft? Ja, und das ist natürlich nichts, was man jetzt vielleicht zum Beispiel in die Personalvermittlung integrieren würde, aber vielleicht kann man ja auch ein eigenes Unternehmen gründen, was sich wiederum mit dem Thema Automatisierung und KI beschäftigt. Ja, also dass man vielleicht, wenn man eben auch intern die Prozesse kennt, vielleicht kann man es auch nur an die HR andocken, weil ich glaube, allein im HR-Bereich gibt es ja schon viele Möglichkeiten, die Prozesse effizienter zu machen und sich gut aufzustellen, wobei man dann natürlich gucken muss, vielleicht macht man sich am Ende dann auch obsolet, das will man vielleicht ja dann auch nicht, ne, in der Personalvermittlung, aber das ist vielleicht so ein Startpunkt der Überlegung, dass man sagt, okay, wenn man für seinen Kunden einfach auch ein Partner sein möchte, der bei unterschiedlichen geschäftlichen Entwicklungen unterstützt, dann ist eben das eine, okay, wir bauen auf, wir brauchen Leute, der Umsatz explodiert. Ja, und die andere Entwicklung ist halt, wenn der Umsatz nach unten geht, wenn wir Herausforderungen haben, was würden wir denn dann kaufen? Ja, ich muss natürlich halt dann immer einfach nur gucken, wo hat ein Unternehmen jetzt gerade Bedarf? Ne? Und das ist vielleicht auch eine Überlegung, die man anschieben kann, dass man einfach sagen kann, okay, Hört auf unsere, hört auf eure Kunden. Wo drückt denn gerade der Schuh und was kann man vielleicht auch dann gesondert in einem anderen Unternehmen einfach auch zusätzlich anbieten, um dann in der Holding, also in der Unternehmensgruppe wiederum aber profitabel zu sein, ne?
100%. Und ich meine, bei allen Gejammerer, und da sind wir Deutschen ja sehr groß, wir jammern über alles, wir sind Wirtschaftsmacht Nummer 3 in der Welt mit einem riesengroßen Wirtschaftsapparat, der extrem viele Services abruft. Für jeden, der diesen Podcast gerade hört, gibt es eine rettende Insel. Ja, man muss sie nur finden, man muss, wie du sagst, am Kunden dran sein, man muss Marktimpulse verstehen und dann am Ende des Tages Schneid haben, da zu investieren. Wenn ich Perm gemacht habe, ja, fällt es mir vielleicht schwer, mich in die Contract-Welt einzudenken. Ist auch schwer. Wir haben es beide erlebt, ja, wir haben es beide gemacht. Mhm. Aber vielleicht ist es ein interessanter Weg oder andersrum, wie du gerade vorhin das andere Thema, was du gesagt hast, Prozesse automatisieren. Die hochgradig automatisierten Staffing-Firmen in Deutschland, die laufen alle wie Bombe. Die Probleme haben, sind die es die machen, wie ich das in 2006 gemacht habe, ja. Mhm. Die den Mitarbeitern Anwendung von KI-Tools verbieten, weil aus irgendwelchen Gründen kann ich nicht nachvollziehen und so weiter und so fort. Also es gibt immer Lösungen, wenn man eine Lösung sehen will.
Ja, und das ist so dieser Tenor auch, wo ich vielleicht auch ein bisschen vorgreifen möchte, was mich auch gerade so ein bisschen nervt am Markt oder wo ich dann auch allergisch reagiere, wenn ich immer wieder auch angesprochen werde, so von wegen, ja, Simone, und wie ist es denn so? Wie schätzen du den Markt gerade ein? Oder ist schon schwierig, oder den anderen geht's auch nicht so gut, oder? Und ich denke mir so, ja, ich kann natürlich verstehen auf der einen Seite, dass man diese Informationen haben will und dass es einen vielleicht auch beruhigt irgendwie, wenn man weiß, die anderen haben es auch nicht einfach, aber am Ende, was bringt dir diese Information wirklich? Ja, also was mir da immer einfällt, ist dieses eine Zitat, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist meistens mit so einem Bild hinterlegt, so ein Meme, wo so zwei Schwimmer sind und dann steht oben drüber Winner focus on winning, Losers focus on winners. So. Und also was bringt mir die Information, dass es den anderen Marktbegleitern irgendwie auch schwerfällt oder so, die bringt mir doch nichts. Also wenn ich das dann habe, dann lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen entspannter zurück und sage, naja, den anderen geht's auch nicht so gut. Naja, muss man einfach abwarten, sondern nee, also nach vorne gucken, auf seine eigenen Zahlen, auf seine eigene Performance schauen, seine eigenen Prozesse analysieren, wirklich auch mal wieder operativ auch mal reinzugehen, wenn du als Geschäftsführer schon relativ weit weg bist und einfach zu schauen, okay, wo können wir besser werden? Und wie du ja auch sagst, zu investieren auch in die Analyse von Geschäftsprozessen, in das Thema Automatisierung und KI. Wobei ich da eben auch sagen muss, ganz ehrlich, das sind die Dienstleister auch selbst so ein bisschen schuld, also die auch das Thema Automatisierung und KI anbieten. Ich habe neulich dazu einen Podcast gemacht mit einem lieben Kollegen von mir, mit dem Johannes Dalampiras, und habe ihm gesagt, Mensch, hast du nicht mal, weil wir haben es offside unterhalten und habe dann irgendwie gesagt, Mensch, das Thema KI, ganz ehrlich, kann schon nicht mehr hören. Ich glaube, es geht manchen auch genauso, weil was mir einfach fehlt, sind die konkreten, wirklich ganz, ganz, ganz konkreten Anwendungscases. Du hast es auch gerade gesagt, ja, die Unternehmen, die KI und Automatisierung nutzen, die fliegen. Ja, okay, ganz konkret. Also was ganz konkret kann ich tun? Welche Prozesse kann ich automatisieren? Wo kann ich KI nutzen? Damit ich einfach, sage ich mal, ahead of the market komme. Und da sind ehrlicherweise auch die Dienstleister gefragt am Markt, die das noch mal mehr dem Kunden auch vorstellbar machen müssen. Weil ich habe das Gefühl, für viele ist außer irgendwie ChatGPT ein paar schlaue Fragen zu stellen und irgendwie Anregungen zu kriegen, was ich noch so in Erwägung ziehen kann für bestimmte Themen. Aber darüber hinaus fehlt vielen das Vorstellungsvermögen.
Ist halt wirklich ein Problem, weil das so eine Kulturfrage ist, Simone. Also einzelne Tools, ja, ich kann jetzt zum Outreach außerhalb vom CM, gutes CM, ich kann der ChatGPT, ich kann da alle möglichen Tools runterleiern. Ja. Das sind aber immer nur für einzelne Lösungen, für einzelne Leute im Prozess, wo wir in der Staffing-Industrie Probleme haben. Das ist mal ein Vortrag, den mir Podcaster war ich ja bei dir auch mit dem Marc Nissen, wo, dass wir gar keinen Chief Technology oder ganz wenigen Chief Technology
der sich drum
oder
kümmert,
welche
ne?
Staffing-Unternehmen haben Softwareentwickler. Ja. Und wenn du mal guckst, diese jungen, dynamischen, da ist ein Drittel von ihrer Belegschaft sind Softwareentwickler, die wirklich den ganzen Recruitment-Prozess und dem kennen wir alle in- und auswendig, gucken, wo sind die Informations Brüche. Punkte, die wir miteinander verknüpfen können in den Datensee. Und dann wirklich schlaue Prozesse machen. Jetzt nicht mit Chat, also da ist sicherlich ChatGPT dann auch ein Tool, was verwendet wird oder irgendwelche anderen. Aber das ist eine singuläre Anwendung und ich kann jetzt einen Post mit ChatGPT schreiben. Deswegen habe ich ja noch nicht irgendwie meine Prozesse automatisiert, sondern das hängt ja alles zusammen. Erstansprache, Erinnerung, Weitererinnerung, mögliches Potential-Flecken auf dem anderen Kandidaten. Also wirklich diesen Prozess automatisieren. Und da tun wir uns Staffing-Unternehmen, sowohl große, ich glaube sogar gerade die Großen, tun sich da extrem schwer.
Ja, das ist natürlich dann auch so die Sache, ne? Du hast es auch, glaube ich, im Newsletter so ein bisschen angesprochen, dass man so einen Reflex hat, wenn die Wirtschaft irgendwie schwächelt, dass man irgendwie alles zurückfährt, was offensichtlich nicht direkt irgendwie Geld bringt. Lustigerweise auch Marketing und Training voran, wo ich mir denke, ja, aber nein, also gerade in der aktuellen Zeit, also es ist ja so ein bisschen komisch, ja, also wenn es gut läuft, investieren wir in Training, wenn es nicht so gut läuft, nee, können wir leider kein Training, also das ist so, was? Genauso auf Marketingseite. Aber ja, da fehlt vielleicht auch nochmal so die Differenzierung zwischen, was sind jetzt wirklich Kosten und was ist ein Invest auch für die Zukunft, dass es uns zukünftig auch besser geht.
Ja, und wie stellt man das fest, was Kosten und was ein Investment sind? Über KPIs, über Wertschöpfung, die bestimmte Tools erzeugen. Wenn ich zum Beispiel, ich sag jetzt irgendwann mal LinkedIn oder Indeed oder sowas benutze und gar keine Triggerpoints habe, wann ich jetzt eine Bewerbung aus LinkedIn oder Indeed konvertiert habe in einen Abschluss, dann ist ja alles kompletter Blindflug. Mhm. Und wie viele Unternehmen wissen das? Ja, geht mal eine Frage raus, können wir mal eine Umfrage auf LinkedIn machen. Wie viele Unternehmen wissen die Leute, die platziert worden sind, ob die über LinkedIn? Da gibt es extrem viele Staffing-Unternehmen, die das gar nicht wissen. Und dann in dem Moment, wenn du es nicht weißt, ist alles Kosten. Ich kann mich noch an unser Gespräch 2014 erinnern, Simone. Du hast bei uns trainiert damals bei Airstream und unser Markt ist abgeschmiert, der Energy-Markt, weil der Rohölpreis. Und wir hatten deine Trainings und waren super zufrieden, aber es war kein Geld mehr da, ja. Wir sind global nicht in Deutschland, wir waren sehr performant in Deutschland, aber global wären wir beinahe out of business gegangen. Dann konnte ich mir das nicht mehr leisten, weil der CFO gesagt hat, jetzt Kosten bremsen. Klar hätte ich meine Leute trainieren müssen, aber es war, ich konnte das nicht nachweisen, wie die Simone jetzt mehr Placements bringt. Und in dem Moment, wenn du mit einem Zahlen-, Daten-, Faktenmenschen wie ein CFO sprichst, bist du verloren, wenn du nur sagst als Geschäftsführer, ja, aber Training und Development von meinen Leuten ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, weil sonst bin ich morgen weg. Mhm. Der hat nicht an morgen gedacht, sondern an heute.
Ja, das ist ja auch dann wichtig. Deswegen kann ich oftmals einfach diese ganze Buhu-Diskussion um das Thema Kennzahlen, KPI und Controlling an sich nicht verstehen. Ja, auch das Thema Tracking natürlich. Also natürlich muss man mal schauen, dass man die Mitarbeiter nicht überlastet mit den Administrationstätigkeiten. Na, aber ich kann ja sowas auch entweder wahrscheinlich auch schon automatisiert einstellen lassen. Also wenn Daten von irgendwoher kommen, kann ja wiederum auch das CRM oder das Tool, was die Daten aufnimmt, dass diesen Fakt auch erfassen, also dass sowas eingerichtet wird. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ja zu gucken, also welche Aktivitäten haben am Ende auch welchen Input, um dann auch solche Fragen zu beantworten. Also investiere ich jetzt lieber in einen LinkedIn-Recruiter oder in Xing? Es sind zum Beispiel, ne?
Abstrus. Weißt du, wie oft ich diese Frage gehört habe in den letzten 12 Monaten?
Ja, ja. Ja, ja, mir geht's ja nicht anders. Mir geht's ja nicht anders, ne? Und das sind ja dann so die Sachen. Also wenn man tracken würde, woher die Kandidaten kommen, dann könnte man diese Frage vielleicht auch einfacher beantworten. Ich meine, am Ende, manche Dinge haben natürlich, sind jetzt nicht immer so ganz eindeutig zuzuordnen, aber trotz alledem einfach auch wirklich mal anzufangen, als Unternehmer zu wachsen. Und möglicherweise ist das ja auch ein Grund, warum die Branche per se aus vielen kleinen und kleineren Unternehmen besteht, weil viele es gar nicht schaffen, in diesen unternehmerischen auch zu kommen, wozu eben solche Dinge auch gehören, ne? Dass man sich über sowas halt ein bisschen intensiver Gedanken macht als nur dieses Gut-Feeling. Ja?
Die bleiben Vertriebler mit Ambition.
Ja. Sollen wir abschließend vielleicht einfach nochmal in die drei Bereiche reingucken, oder?
Genau, lass uns mit Permanent starten, Contract. Weil ich glaube, meine Hörer zumindest, da machen die meisten Permanent und Contracting. Mhm. Also da ist ein Tool, was ich empfehle, Indeed, Hiring Lab, kann auch gerne den Link rumschicken, weil ich kriege auch oft die Anfrage, wie hat sich der Skill Human Resources oder Industrial Engineering oder Legal entwickelt im Bereich Stellenanzeigen und aus den Stellenanzeigen tue ich einfach mal subsummieren, wenn die Stellenanzeigen runtergehen, dann geht auch der Markt runter. Da sehe ich zum Beispiel, dass Software Engineering runtergegangen ist, aber der schlimmste, ich glaube die zwei schlimmsten Also ganz unten steht im Moment Software Development. Ich glaube, der Markt, da geben wir uns alle recht, ist tot. Es gibt kein Software, kein Java Development. Früher jedes Unternehmen hatte Perm Java Development gemacht und so weiter und so fort. Gibt's alles nicht mehr oder nur noch im beschränkten Maße. KI hat da wirklich zugeschlagen und Near und Outsourcing, glaube ich, sind da die Markttreiber. Aber zum Beispiel auch eine krasse Entwicklung, wo wir auch unsere Branche nachempfinden können, ist Human Resources, wo die Recruiter ja auch untergeordnet sind, die ja Mitte 2022 einen Hype gehabt hatten. Also jeder wollte irgendwie Recruiter einstellen. Das ist auch massiv zurückgegangen. Und so diese einzelnen Skills sich dahin zu legen, zum Beispiel Accounting performt sehr gut. Ja, also alle Staffing-Unternehmen, mit denen ich auch wirklich spreche, die so in Wirtschaftsprüfungen, Beratungsumfeld sind, die sind da alle extrem gut unterwegs. Und das siehst du halt an den Zahlen.
Man muss natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig machen mit, ne, der Markt ist tot, ne, du wirst dann wahrscheinlich eben auch teilweise zitiert. Man kann sicherlich in den Märkten immer noch, wie soll man sagen, Umsätze machen, und jetzt ist vielleicht auch genau die Zeit, um die Situation zu nutzen, sich den Kandidatenpool aufzupumpen, weil diese Kandidaten werden sicherlich vom Skill dann irgendwann auch woanders gebraucht, ne? Man muss jetzt halt dann einfach nur gucken, okay, genau, wo ist die nächste Stufe beziehungsweise das nächste Schlupfloch, und möglicherweise sind ja diese Menschen, die gut in Zahlen denken können, sehr detailliert arbeiten können, genau die, die irgendwann, weiß ich nicht, Prompt Engineers werden oder KI-Agenten programmieren oder ja, einfach schauen, wie kann man große Datenmassen beherrschen, auswertbar machen etc. Ne? Also deswegen vielleicht diejenigen, die jetzt Software Development hören, nicht sofort irgendwie sich heute Abend betrinken und sagen, okay, mein Leben ist vorbei, mein Recruiter-Leben.
Bitte nicht, ja. Also das wäre kontraproduktiv, wenn es hier rituelle Selbstmorde geben wird nach diesem Podcast. Das wollen wir nicht, wir wollen euch ja bestärken.
Ja, genau.
Nee, aber man sollte sich dann schon Gedanken machen, wenn ich in dem Bereich bin. Und ich habe mit einigen Geschäftsführern gesprochen, die haben das sehr schlau gemacht. Mhm. Was passiert, wenn Software von der KI oder von indischen Programmierzentren übernommen werden? Welcher Skill bleibt immer noch in Deutschland?
Und das ist die das Architektur, ne? Ach, Vertrieb.
Ja, Vertrieb zum Beispiel.
Na gut, aber,
Vertrieb wäre zum Beispiel eine Antwort, weil das geht ja nicht weg. Die Nachfrage bleibt gleich. Aha. Es sind sehr komplexe Projekte, sehr komplexe Produkte, die verkauft werden müssen. Und Vertrieb in dem Bereich ist immer noch stabil. Ja, und das ist sehr nah daran. Ich würde sagen, die Kunden sind ähnlich, wenn nicht identisch. Und dann gucke ich mir halt zum Beispiel, oder Architektur, ja, der Knowledge-Ding rutscht eins nach oben. Die jetzt noch da sind, sind wirklich die Architekten, die das holistische Bild zusammen haben, die sich weitergebildet haben. Die werden immer noch gebraucht. Die sind ja nicht
die Übersetzungsarbeit dann leisten. Ne? Ja.
Genau. Also der Markt ist insofern nicht tot, aber ich glaube, die klassische Programmierarbeit vom Java-Programmer, was früher verkauft wurde, wie
geschnitten Brot.
Die Zeiten sind hundertprozentig vorbei und kommen auch nie mehr wieder.
Okay. Ja, was auch spannend ist, ist irgendwie, dass Sales sich runterentwickelt. Ne? Das ist genau so eine kognitive Dissonanz wie kann man Training abcutten, wenn der Markt schwierig wird? Ist, dass die Sales-Positionen zurückgehen? Also gerade jetzt brauchst du doch eigentlich gute Leute, die Alarm machen und die eben an den Markt gehen, ne?
Ja, das ist eine interessante, da könnte ich jetzt spekulieren.
Philosophieren.
Ich glaube, eine Herausforderung, die wir in der Industrie haben, was ja auch mit unseren Wachstumskurven zusammenhängt, dass wir in Deutschland eine Überproduktion haben. Mhm. Eine gesamtwirtschaftliche Überproduktion. Das heißt, wir bekommen keine Abnehmer. Und der Einbruch, den wir gerade haben, kommt da durch die globalen Krisen, Ukraine-Krieg, wo einfach Abnehmer wegbrechen. Und wenn der Markt wegbricht, wem willst du dann noch zusätzlich verkaufen? Ja, klar, du kannst neue Märkte dir ausgucken und dahin liefern, ist aber sicherlich auch nicht so ganz einfach. Deswegen ist Vertrieb schon aus dieser Perspektive meines Erachtens ein Stück weit zu Recht unter Druck von den Perm-Anfragen, weil die Leute müssen erst mal schauen, wie sie mit ihrer Überproduktion klarkommen. Du könntest natürlich auch sagen, jetzt lass uns einfach mehr verkaufen, aber wohin?
Ja, ist dann halt genau wie du sagst, die müssen sich ja dann wahrscheinlich auch umorientieren und zu sagen, okay, gibt's jetzt einen anderen Fokuspunkt? Ne, möglicherweise ist es auch jetzt gerade erstmal so ein Luftholen, bis man sich wieder positioniert hat und überlegt hat, was mache ich denn jetzt so mit der Situation? Ne, also wo geht der Shift hin?
Ja.
Okay, Freiberuflichkeit hast du ja so ein bisschen auch schon angedeutet, ne, dass der Projektmarkt rückläufig ist, die Freiberufler auch nicht mehr so stark ausgelastet werden.
Ja, das ist ein Trend, den ich von vielen Leuten gehört habe, dass die Freiberufler nicht so ausgelastet werden. Ich glaube, das kann man schon fast als fest annehmen. Natürlich benutze ich in meinem Newsletter die Daten von Freelance. Das ist also nur eine Seite der Medaille.
Ja.
Aber ich glaube, trotzdem der hinweisende Medaille. Und da siehst du halt genau hier, wie gerade im Perm, IT, Kommunikationstechnologie, -44% im Year-to-Year ist massiv. Und das tut mir im Herzen weh, weil ich ja geborener freiberuflicher Vertriebler bin.
Mhm.
Und ist auch ein Grund, warum ich in den Verband gegangen bin, dagegen anzukämpfen, dass es keinen interessiert, was mit der Freiberuflichkeit in Deutschland ist. Wirklich so, es interessiert so gut wie keinen in der Politik, was hier passiert. Und ich finde es total schade, weil für mich ist eigentlich, und da vergleicht es mit globalen Zahlen, Freiberuflichkeit und externe Spezialisierung der Arbeit, Flexibilisierung der Arbeit ist ein globaler Trend. Und wir in Deutschland betonieren da vollkommen dagegen, indem wir unser freiberufliches Projektmodell nicht tot und nicht kaputt machen. Es gibt immer noch viele Freiberufler, aber die Anfragen und der Druck von den Gesetzgebern, von den Sozialversicherungsträgern ist immens und macht keinen Spaß.
Ja, da kann man ja gleich die ANÜ auch hinterher schieben, ne? Die, wo sich ja ein ähnliches Bild zeichnet, wenn nicht sogar teilweise noch anspruchsvoller. Aber ja, letzten Endes hast du es ja auch erwähnt in deinem Report, dass im Monatsvergleich Januar 2023 zu Januar 2024 die Reduzierung der Projektangebote um -32%. Also auch da offensichtlich ein Thema, wobei natürlich dann auch, also vielleicht sehe ich das ja auch so ein bisschen zu blauäugig, ne? Aber wenn wir sagen, okay, im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie ist der größte Rückgang, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass auch andere Unternehmen, Unternehmer, Geschäftsführer, Bereichsleiter sich die Frage stellen, okay, wow, jetzt ist irgendwie so ein wahnsinniger Hype um Digitalisierung, Automatisierung, KI, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas machen, ich weiß aber nicht was, also ich meine, gäbe es da nicht auch Möglichkeiten, tatsächlich mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht auch mit Kreativen auch Angeboten zu sagen, hey, wir stellen dir vielleicht mal einen Kontakt zu jemanden her, der dir dazu Antworten geben kann. Wir verkaufen vielleicht auch mal einen Workshop-Tag, wie sowas für dich aussehen kann, konkret. Und daraufhin folgt vielleicht auch ein Projekt, also dass man da versucht, auch mit neuen Ideen mal ranzugehen und auch Bedarfe zu kreieren, Fragestellungen aufzuwerfen oder wirklich auch nochmal zu diskutieren, die vielleicht einfach auch im Kopf drin sind, ne? Und das ist so dieses, was, denke ich, auch aktuell sehr gefragt ist. Es geht nicht mehr nur um eine reine Bedarfsabfrage im Vertrieb. Das ist kein Vertrieb, ja, dass ich irgendwie fleißig Mäuschen bin, ganz viele Telefonnummern wähle und einfach immer nur frage, hast du jetzt Bedarf, hast du jetzt Bedarf, hast du jetzt Bedarf? Sondern jetzt sind wir tatsächlich eben auch gefragt, als Berater auch ins Gespräch wirklich zu kommen und zu sagen, okay, natürlich ist die Situation, da hat jemand einen konkreten Bedarf und braucht jetzt einen Kandidaten, ist so das Offensichtlichste, was wir kennen. Aber so diesen nächsten Schritt auch mal zu gehen und Branchenentwicklungen zu beobachten, dazu ins Gespräch zu kommen und den Kunden auch Ideen zu vermitteln, wie können wir denn noch helfen? Das ist, glaube ich, auch ein anspruchsvollerer Vertrieb, der aber durchaus auch gefordert ist, ne? Dass man wirklich auch mal in Kontakt kommt und sich so auch von anderen abhebt. Also da aus dieser Lethargie rauskommen, vertrieblichen.
Ja, das ist sicherlich nicht einfach, Simone, weil der klassische Personalvermittler, der CV pusht, ja gar nicht daran interessiert ist oder nicht primär daran interessiert ist, wie es dem Kunden geht oder wie der Kunde sich weiterentwickelt, sondern ein Ziel für seinen CV finden will. Und das, was du ansprichst, geht dann...
Das ist aber ein boldes Statement.
Doch. Ich wenn glaube, du den, dass, Englisch, wenn den diese, klassischen Contingent Recruiter, den Engländer siehst, der interessiert sich ja, der will nur sein CV loswerden.
Muss ja, aber mal die Frage ist ja, wie nachhaltig ist das Ganze, ne? Also okay, wenn du den klassischen englischen Recruiter nimmst, ne? Aber ich glaube, wenn man hier in Deutschland ankommt, denke ich, ist diese Überzeugung jetzt nicht so ausgeprägt, weil die Leute, glaube ich, auch verstanden haben, hoffe ich, Gott, vielleicht bin ich auch einfach zu idealistisch, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass vieles verstanden haben, dass sie nur dann langfristig Erfolg haben, wenn sie ihren Kunden und Kandidaten wirklich weiterhelfen und nicht irgendeinen Schrott reinpushen.
Das ist eine interessante Diskussion.
Das ist ja auch gar nicht nachhaltig.
Da würde ich mal gerne, können wir gerne beim nächsten Mal weiter vertiefen, Simone, weil da bin ich konträr dagegen, was du gerade gesagt hast, weil es geht nicht darum, was der Consultant denkt, sondern es geht darum, was der Kunde abnimmt. Ja, und das ist das Wichtigste. Und solange ein Contingent-Vertriebler mit einem CV den Abschluss findet, weil der Kunde in dem Moment einfach ein CV will und einfach einen Abschluss suchen will, ist es eigentlich an zweiter Stelle, was der Consultant haben will. Der kann sich ja zum Personalberater weiterentwickeln. Aber wenn der Kunde das will, diese Kundenorientierung, ich habe da letztes Mal mich so semi auf LinkedIn mit einem gestritten, der aus der Executive Search
Das habe ich gelesen.
Und sagt,
und ich war wie so ein Zaungast mit so einer Popcorn-Tüte.
Ja, ich hab dann aufgehört gestanden. Zu kommentieren, weil er meines Erachtens nach nicht auf meine Argumente eingegangen ist, sondern irgendwie, habe versucht, irgendwie einen wissenschaftlichen Diskurs zu führen. Das war nicht möglich mit dem Kollegen. Aber ich bin da 100% und das habe ich versucht auch zu schreiben. Ich sage jetzt keine Namen, aber die Unternehmen, und das muss man auch immer, das ist die Marktrealität in allen Wishful Thinking, die Unternehmen, die am höchsten immer bewertet werden im Permanent Contingent, im Permanent Bereich, sind die klassischen Permanent Contingent Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die über lange Jahre pushen, am stabilsten performt haben, den schlechtesten Job in deiner und meiner subjektiven Brille abgeliefert haben, ja, weil sie keine Kunden entwickelt haben, die jetzt gerade massiv abbestraft werden, weil jetzt ist gerade Kundenbeziehung König oder King, haben jetzt keine Kundenbeziehung mehr und werden ihren CVs nicht los. Und die sehr stark auf der Kundenseite unterwegs waren, sind jetzt die gerade die anderen outperformen. Aber die letzten Jahre, kannst du mir erzählen, was du willst, haben die Contingent Permanent jeden anderen ausperformt. Das kannst du immer sagen, ich bin hier Verbandsvorsitzender und ich muss für Qualität einstehen. Ich stehe für Qualität ein, aber auch Perm Contingent kann qualitativ Hochwertigkeit sein. Also nicht jeder
absolut bin ich bei dir. Und ich wollte nämlich gerade auch den Einwand noch bringen, dass man sagt, okay, ja, das Modell funktioniert so lange gut, wie der Kunde weiß, dass er einen Bedarf hat und auch ein CV will. Aber in der aktuellen Zeit, und das ist genau der Punkt, den du dann jetzt ja auch sagtest, geht's ja darum, okay, wie kann ich an Kunden verkaufen, die vielleicht jetzt nicht einen direkten Bedarf an dem Lebenslauf haben, ne? Und dann sagst du ja auch, ist Kundenbeziehung Key. Und dann lassen sich natürlich andere Potenziale. Und
das war mein Eingangspunkt. Wenn du ein klassischer Perm-Contingent-Recruiter bist, dann kannst du das nicht. Ja, ja. Das hat dir keiner beigebracht.
Genau. Naja, und dann ist halt der Punkt, erweitere den Skill halt entsprechend. Ja, und das sind ja die Anregungen, die wir hier auch geben wollen. Ein paar letzte Gedanken, weil ich glaube, wir nähern uns der Stunde.
Und nächstes Mal tust du bitte kommentieren und mich verteidigen, gell? Also Zaungast.
Ich habe mir gedacht, das ist ja auch so dieses auf LinkedIn, dafür haben wir ja jetzt dieses Format hier. Du sitzt ja dann davor und denkst dir so, oh, willst du dich jetzt da wirklich einklinken, weil das wird jetzt irgend so ein tiefenphilosophisches Thema. Eigentlich sitzt du nur auf der Couch und willst mal so ein bisschen durchscrollen und sagst so, oh nee. Nee, mach mal morgen. Und morgen ist schon vergessen. Aber das
morgen ist vorbei.
War auch, weißt du, also da hätte ich auch wirklich bei Adam und Eva anfangen müssen, weil das war wirklich so ein klassischer Executive Search Berater. Ich hätte ihm am liebsten entgegengeschmettert, weil ganz kurz, kleiner Spoiler, ja, das war jemand, der sagt, nee, also der Kunde kann eigentlich contingent nicht gut bedient werden, ne? Also der wieder so dieses Anzahlung, Drittelregelung als Nonplusultra ausgerufen hat. Und ich möchte diesen Berater mal sehen, wenn der Kunde auf ihn zugeht und sagt, sie, ich brauche eigentlich nur mal so husch-husch so einen Kreditorenbuchhalter. Hätten Sie denn so jemanden? Wie er dann mit seiner Executive Search Maschinerie so eine Position besetzen möchte.
Wir
müssen
uns mal hinsetzen, wir müssen Target-Korridor erstellen und
Zielfirmenliste, Ansprache und die armen Researcher, die werden sich einen abbrechen, einen Kreditorenbuchhalter zu identifizieren. Das wird überhaupt nicht funktionieren.
Nee.
Aber was soll ich sagen? Naja, vielleicht haben wir ja irgendwann die Gelegenheit, ihm hier in diesem Podcast zu haben. Das wird unterhaltsam. Holt euch das Popcorn.
Ja, da werde ich immer emotional, wenn immer so Leute auf dem hohen Ross und alles besser wissen. Da lasse ich mich immer noch mal catchen auf LinkedIn.
Ja, nee, verstehe ich. Ist auch gut so. Einer muss es ja machen.
Genau.
Jo.
Der Verbandsheini.
Der Verbands. Genau. Ja. Also Contracting haben wir und Arbeitnehmerüberlassung. Möchtest du dazu noch was sagen? Nee, okay. Also.
Schlimm.
Ist schwierig.
Tut mir leid, die Kollegen.
Weiterhin. Okay, dann lass uns vielleicht das heute Gesagte zusammenfassen. Also eigentlich, also wir können keinen Optimismus versprühen, können wir nicht. Wir können jetzt einfach nur sagen, okay, das ist die Situation. Ja, du darfst sie annehmen und darfst einfach das Beste draus machen. Und es geht auf und es geht ab und es geht auf und es geht ab. Und jetzt ist halt gerade mal ab. Und wenn du nicht das Beste draus machst, dann bist du halt weg, oder? Was ist die Alternative? Das kann man sich ja fragen. Was ist die Alternative dazu, ist nicht anzupacken?
Ja, und selbst da gibt es eine Lösung, ja. Man kann auch aufgeben, indem man den Kopf in den Sand steckt und nichts mehr macht. Und auch da machen wir eine Veranstaltung, Ist zwar traurig, aber muss sein, weil die Insolvenzen sind massiv angestiegen. Wie gehe ich geregelt in der Insolvenz? Oder wie kann ich vor einer Insolvenz versuchen, dieses Tafelsilber zu verschämen? Weil es gibt viele Staffing-Unternehmen, die kaufen solche Firmen.
Ja.
Zwar zu keinen tollen Multiplier, zum keinen tollen Preis, aber bevor du in den Konkurs gehst und deinen Schuldendienst nicht mehr leisten kannst, verkaufst es lieber.
Ja, ich habe auch einige auf in meiner LinkedIn-Bubble gesehen, Personalberater, Geschäftsführung von Personalberatungen, die sich in die Festanstellung wieder verabschiedet haben und offenbart haben, ne, dass sie ihre Unternehmen eben entsprechend abgeben und das eben jetzt gerade nicht mehr so einfach ist, wie sie dachten. Also in dem Sinne anpacken ist gefragt und vielen Dank, dass auch da EBSCO als Anlaufpunkt da ist und wirklich bemüht ist, auch seinen Mitgliedern entsprechend zu helfen. Ich weiß, du bist da auch immer für ein Ohr, für ein offenes Ohr sozusagen oder hast immer ein offenes Ohr auch für die Ansprachen der Mitglieder und auch Nichtmitglieder.
Genau.
Und deswegen, ja, unterstützt auch EBSCO,
danke,
wo ihr könnt, damit es im Ganzen auch der Branche dann entsprechend besser geht. Dann würde ich sagen, ja, hast du noch ein paar letzte Worte? Dann runden wir ab für heute.
Haut rein und nicht verzagen. Die Welt dreht sich weiter, egal was passiert. Stay positive.
Ja, definitiv. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hören uns in diesem Format spätestens in einem Monat wieder. Ich bin schon gespannt. Die Stunde ist verflogen. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich. Es ist jedes Mal ein inneres Blumenpflücken mit dir, André.
Danke. Liebe Zuhörer, wenn ihr uns jetzt keine Nachricht hinterlasst,
Herzchen,
wenn ihr jetzt noch
Daumen
dabei
hoch
seid, jetzt wie die Simone auf das Morgen verschiebt und dann vergesst zu tun, dann bin ich sauer. Und du möchtest nicht, dass der Verbandsheini auf dich sauer wird. Also hinterlasse jetzt die Nachricht.
Genau. Bis dann.
Tschüss.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von EBSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.